Glaube, der sich am Brandopferaltar offenbart. Exodus Kapitel 27, Verse 1 bis 8. Und du sollst den Altar von Akazienholz machen, 5 Ellen die Länge und 5 Ellen die Breite, quadratförmig soll der Altar sein und 3 Ellen seine Höhe. Und mache seine Hörner an seine vier Ecken, aus ihm sollen seine Hörner sein, und überziehe ihn mit Erz. Und mache seine Töpfe, um ihn von der Fettasche zu reinigen, und seine Schaufeln und seine Sprengschalen und seine Gabeln und seine Kohlenpfannen, für alle seine Geräte sollst du Erz verwenden. Und mache ihm ein Gitter von Netzwerk aus Erz, und mache an das Netz vier Erneringe an seine vier Ecken, und setze es unter die Einfassung des Altars, unterwärts, dass das Netz bis zur Hälfte des Altars reiche. Und mache Stangen für den Altar, Stangen von Akazienholz, und überziehe sie mit Erz. Und seine Stangen sollen in die Ringe gebracht werden, dass die Stangen an beiden Seiten des Altars seien, wenn man ihn trägt. Hohl, von Brettern sollst du ihn machen, so wie dir auf dem Berge gezeigt worden ist, also soll man ihn machen. Heute Abend werde ich über den Brandopferaltar sprechen. Der Brandopferaltar war der Ort, an dem das Volk Israel ein makelloses Opfer brachte, das Gott ernannt hatte, als sie die Sünden erkannten, die sie begangen hatten, nachdem sie die 613 Gesetze Gottes und die Gebote, die sie in ihrem täglichen Leben vor Gott halten sollten, gebrochen hatten. Das Volk Israel legte seine Hände auf den Kopf des makellosen Opfers, schnitt ihm die Kehle durch, empfing sein Blut, trug das Blut auf die Hörner des Brandopferaltars auf, goss das restliche Blut auf den Boden und verbrannte das Fleisch des Opfers auf dem Brandopferaltar, um die Wegnahme ihrer Sünden zu empfangen. Was bedeutet der Brandopferaltar geistlich? Der Brandopferaltar war ein Schatten unseres Erlösers Jesus Christus. So wie das Opfer ohne Fehl die Handauflegung am Brandopferaltar empfing und durch Blutvergießen geopfert wurde, kam Jesus Christus zu uns als der Sohn Gottes und empfing das Gericht für alle Sünden. So wie das Opfer des Alten Testaments die Handauflegung empfangen, alle Sünden übernehmen und Blut vergießen musste, empfing Jesus Christus die Taufe von Johannes, übernahm dadurch die Sünden der Welt und vergoss sein Blut am Kreuz als Gericht für diese Sünden. Auf diese Weise stellt der Brandopferaltar dar, dass Jesus Christus die Taufe empfing, um alle unsere Sünden auf sich zu nehmen, am Kreuz starb und von den Toten auferstand, um uns zu erretten. Die Israeliten opferten Gott am Brandopferaltar Opfer, um die Wegnahme der Sünde zu empfangen. Wenn wir die Worte in Levitikus Kapitel 4 betrachten, spricht es von dem Teil, wo, wenn ein gesalbter Priester, ein Führer oder ein gewöhnlicher Mensch eine Sünde begeht, er ein Opfer vor Gott bringt, seine Hände auf den Kopf des Opfers legt, es tötet, das Blut zum Brandopferaltar nimmt und es Gott opfert, wodurch er die Wegnahme der Sünde empfängt. Tatsächlich war dieser Brandopferaltar ein Ort, wo die Israeliten täglich Sündungsopfer darbrachten, so dass es keinen einzigen Tag gab, an dem er nicht beschäftigt war. Die Israeliten, die die Sünde wegnehmen wollten, bereiteten ein Opfer ohne Fehl vor und opferten es als Opfer auf dem Brandopferaltar. Der Sünder legte die Hände auf den Kopf des unbefleckten Opfers, um alle ihre Sünden zu übertragen. Und für das Gericht dieser Sünden schnitt er dem Opfer die Kehle durch, wodurch all sein Blut herausfloss und das Tier starb. Dann trug der Priester das Blut des Opfers, das er vom Sünder empfangen hatte, auf die Hörner des Brandopferaltars auf und verbrannte das Fett des Opfers auf dem Altar, um es vor Gott zu opfern. So empfingen die Israeliten die Wegnahme der Sünde. Selbst wenn die Führer der Israeliten, der Hohepriester, ein gewöhnlicher Priester, jene unter der Versammlung, die vom Rang der Ältesten waren, oder die gesamte Versammlung eine Sünde begingen, mussten sie dennoch ohne Ausnahme ein Opfer wie ein Kalb, eine Ziege oder einen Widder bringen und ein Opfer darbringen, um die Wegnahme der Sünde zu empfangen. Die Israeliten mussten ihre Hände auf das Opfer legen, es töten, es vor Gott durch Verbrennen als Opfer darbringen, das Blut auf die Hörner des Brandopferaltars streichen und den Rest auf den Boden gießen, um das Opfer für die Wegnahme der Sünde darzubringen. Wenn die Versammlung sündigte, opferten sie ein Opfer als Brandopfer, wenn der Führer, der die Versammlung leitete, sündigte, opferten sie ebenfalls ein Brandopfer, wenn eine gewöhnliche Person sündigte, opferten sie ebenfalls ein Brandopfer. Zu allen Zeiten kamen viele Menschen zum Brandopferaltar mit Opfern, legten die Hände auf sie, nahmen das Blut und mussten es dem Priester opfern. Ursprünglich legte die Person, die die Sünde begangen hatte, die Hände direkt auf den Kopf des Opfers, aber wenn die gesamte Versammlung der Israeliten sündigte, kamen die repräsentativen Ältesten heraus und legten die Hände auf das Opfer. Wenn ein Sünder ein Opfer darbrachte, musste er ein Opfer ohne Fehl vor Gott bringen, und er musste die Hände auf dieses Opfer ohne Fehl legen, damit die Sünde übertragen wurde. Deshalb dürfte beim Opfer überhaupt kein Teil ausgelassen werden, wenn das Opfer dargebracht wurde. Natürlich musste dem Opfer ohne Fehl, auf das die Hände gelegt worden waren, die Kehle durchgeschnitten werden und Blut vergießen, um für die Israeliten zu sterben. So war beim Darbringen von Opfern am Brandopferaltar ein Opfer ohne Fehl absolut notwendig. So hörte am Brandopferaltar der Rauch von brennendem Fleisch und Holz niemals auf, und die Hörner und der Boden des Brandopferaltars waren immer mit Blut getränkt. Der Brandopferaltar war ein Ort der Wegnahme der Sünden, wo Opfer dargebracht wurden, um die Sünden des Volkes abzuwaschen. Der Brandopferaltar, der Ort, wo Opfer dargebracht wurden und der Rauch niemals aufhörte, war quadratisch mit einer Breite von 2,25 Metern und einer Länge von 2,25 Metern und einer Höhe von 1,35 Metern. Und in der Mitte war ein Gitter aufgehängt, um das Fleisch darauf zu legen, und wenn Feuer darunter entzündet wurde, stieg Rauch auf und das Fleisch wurde verbrannt. Das war der Ort, wo Fleisch verbrannt und vor Gott geopfert wurde. Alle am Brandopferaltar verwendeten Geräte waren aus Erz gemacht. Die Werkzeuge, die zum Reinigen des Feuers am Brandopferaltar verwendet wurden, wie etwa jene zum Entfernen von Asche oder zum Auffangen der Asche, waren alle aus Erz gemacht. Der Brandopferaltar selbst wurde auch gemacht, indem Akazienholz mit Erz überzogen wurde, so dass der Brandopferaltar und alle seine Geräte so gefertigt wurden, dass sie mit Erz bedeckt waren. Das Erz des Brandopferaltars hat eine klare geistliche Bedeutung. Erz spricht von dem Gericht für Sünde vor Gott. Daher ist der Brandopferaltar ein Ort, der klar zeigt, dass eine Person mit Sünde das Gericht für diese Sünde empfangen muss. Vor Gott gibt es immer Gericht für menschliche Sünde. Der Brandopferaltar war der Ort, wo das Opfer durch Feuer verbrannt wurde, um für Sünde gerichtet zu werden, und der Brandopferaltar und alle seine Geräte waren aus Erz gemacht, was bedeutet, dass es definitiv Gericht für alle Sünden geben wird. Außerdem schließt die Bedeutung dieses Brandopferaltars das Konzept des Aufsteigens ein. Menschen sind immer dazu bestimmt, für ihre Sünden gerichtet zu werden und sind dazu bestimmt, wegen ihrer Sünden zu sterben. Jedoch zeigt der Brandopferaltar, dass man durch das Bringen eines Opfers und das Vollziehen eines Opfers seine Sünde abgewaschen haben, die Wegnahme der Sünde empfangen und wieder leben kann. Hier sprechen der Brandopferaltar und die auf ihm dargebrachten Opfer alle von der Taufe und dem Blutvergießen, das Jesus Christus empfing, welches die Sünden derer wegnahm, die glauben. Daher führt der Glaube, ein Opfer am Brandopferaltar darzubringen, zu dem Glauben an die Taufe und das Blut Jesu Christi in der neutestamentlichen Zeit. Wenn wir an Jesus Christus als unseren Erlöser glauben, müssen wir Gott den Glauben darbringen, der an die Taufe und das Blut Jesu als unsere Wegnahme der Sünde glaubt. Dieser Glaube ist verbunden mit dem Glauben des Öffnens und Eintretens durch das Tor des Vorhofs der Wohnung, das aus blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn und gezwirntem Byssus im Alten Testament gemacht war. Alle Opfergaben, die am Brandopferaltar geopfert wurden, symbolisieren Jesus Christus. Was tat Jesus Christus, als er auf diese Erde kam? Wir sündigten vor Gott und brachen das Gesetz und die Gebote, daher hatten wir Sünde, aber um all diese Sünden wegzunehmen, wurde Jesus Christus von Johannes getauft, trug die Sünden der Welt und vergoss sein Blut am Kreuz. So wie die Opfergabe am Brandopferaltar die Handauflegung empfing, die Sünden auf sich übertragen bekam, getötet wurde und ihr Fleisch verbrannt wurde, kam Jesus Christus auf diese Erde und nahm durch die Taufe alle unsere Sünden auf sich, damit er sein Blut vergießen und an unserer Statt am Kreuz sterben konnte. Der Herr wurde an seinen Händen und Füßen genagelt und vergoss sein Blut, sodass er anstelle von uns für unsere Sünden gerichtet wurde und das ganze Urteil für unsere Sünden auf sich nahm. Jesus Christus kam als ein Opfer ohne Fehl auf diese Erde, um unsere Sünden wegzunehmen, und gemäß dem Zweck, für den er kam, wurde er von Johannes getauft und vergoss sein Blut am Kreuz, wodurch er uns von all unseren Sünden und dem Urteil errettete. Was tat Jesus Christus, der die Substanz dieses Brandopferaltars ist, als er auf diese Erde kam? Jesus Christus wurde von Johannes getauft, nahm alle unsere Sünden auf sich, wurde am Kreuz gekreuzigt, starb und stand von den Toten auf, um uns zu erretten. Der Herr kam auf diese Erde, vollbrachte die gewisse Errettung und stieg in den Himmel auf. Wir, die keine andere Wahl haben, als jeden Tag zu sündigen, während wir leben. Tatsächlich sündigen Sie und ich jeden Tag. Da der Brandopferaltar die Bedeutung des Aufsteigens trägt, müssen wir, da wir immer sündigen, immer Opfergaben vor Gott darbringen. Daher steigt der Rauch des Gerichts für unsere Sünden immer vor Gott auf. Gibt es auch nur einen einzigen Tag, an dem Sie vollkommen leben, ohne Sünde zu begehen? Die Priester, erschöpft und abgenutzt vom unaufhörlichen Darbringen von Opfern, um die zahlreichen Sünden der Israeliten wegzunehmen, brachten weiterhin Opfer dar, bis sie sagten, lasst uns für heute aufhören. Weil das Volk das Gesetz übertrat und jeden Tag vor Gott sündigte, mussten sie jeden Tag Opfer darbringen. Mose, der die Israeliten vertrat, übermittelte dem Volk die 613 Gesetze und Gebote Gottes. Zu jener Zeit, in Exodus Kapitel 19, gelobten die Israeliten, wir werden alles nach dem Wort tun. Gott sagte zu den Israeliten, wenn ihr das ganze Gesetz und die Gebote haltet, werdet ihr mein Eigentum sein, und ich werde euch zu einem Königreich von Priestern machen. Und ich werde euch beschützen. Daher wünschten die Israeliten, den Gott, der Mose erschienen war und durch Mose zu ihnen sprach, wahrhaft als ihren Gott anzuerkennen und an ihn zu glauben, und sie wollten, dass dieser Gott sie beschützte. Und die Israeliten wollten alle Worte, die Gott gesprochen hatte, halten, um dadurch nicht nur Gottes besonderes Eigentum zu werden, sondern auch ein Königreich von Priestern für Gott zu sein. So suchten sie alle Gebote Gottes zu halten, die er ihnen gegeben hatte. Wusste Gott bereits, dass die Israeliten sündigen würden? Ja, das tat er. Daher rief Gott Mose auf den Berg Sinai, zeigte ihm die Wohnung, wies ihn an, sie zu bauen, zeigte ihr Muster und ließ ihn sie entsprechend errichten. Und innerhalb dieser Wohnung stellte Gott das Gesetz der Opfer auf, die ihm dargebracht werden sollten. Als die Israeliten vor Gott Opfer darbringen wollten, mussten sie ein Opfer ohne Fehl bringen, wie einen Stier, ein Schaf, eine Ziege, eine Turteltaube, eine Taube, eine Speisopfergabe oder Mehl, als Opfergabe. Für die meisten Opfergaben, außer für wenige, stellte Gott das Gesetz auf, dass sie die Hände auf das Opfer legen mussten, um ihre Sünden zu übertragen, Levitikus Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Die Israeliten legten die Hände auf die Opfergabe, um ihre Sünden zu übertragen, schnitten den Hals des Opfers durch, nahmen das Blut und gaben es dem Priester. Der Priester nahm dann das Blut des Opfers, strich es an die Hörner des Brandopferaltars, goss den Rest auf die Erde, zerschnitt die Opfergabe in Stücke, legte sie auf den Brandopferaltar und verbrannte sie mit Feuer, damit ihre Sünden abgewaschen werden konnten. Beim Verbrennen von Fleisch vor Gott musste nicht nur das Fleisch, sondern auch alles Fett, das an den Eingeweiden oder der Membran der Leber des Opfers hing, entfernt und vor Gott verbrannt werden. So wurden die Sünden der Israeliten weggenommen. Gott wusste, dass die Israeliten sündigen würden, und stellte das Gesetz der Opfer auf, um alle ihre Sünden abzuwaschen, und er bestimmte auch die Opfergaben, die bei diesen Opfern verwendet werden sollten. Obwohl die Israeliten immer sündigten, konnten sie immer die Wegnahme der Sünde empfangen und mit Gott wandeln. Gott führte sie dazu, vor ihm Opfer darzubringen, damit er unter den Israeliten wohnen konnte. Wir, die keine andere Wahl haben, als immer zu sündigen. Tatsächlich können wir, wenn Sie und ich uns selbst betrachten, erkennen, dass wir nur imstande sind, die ganze Zeit zu sündigen. Wir leben immer und begehen in jedem Moment Sünden. Ob aufgrund unserer Schwäche, unserer vielen Fehler, unserer Gier, unserer Stärke oder verschiedener anderer Gründe, wir begehen viele Sünden. Unter denen, die an Jesus als ihren Erlöser glauben, gibt es niemanden, der nicht sündigt. Obwohl wir an Gott glauben und dennoch fortwährend sündigen, ist der Weg für uns, von all unseren Sünden abgewaschen zu werden und Errettung zu erlangen, an die Taufe und das Blut am Kreuz von Jesus Christus zu glauben, der durch blaues, purpurnes und karmesinrotes Garn und gezwirntem Byssus auf diese Erde kam, genau wie die Opfergabe am Brandopferaltar. Da Jesus unsere Sünden auf sich nahm, indem er getauft wurde und indem er sein Blut am Kreuz vergoss und starb, bezahlte er den Preis für unsere Sünden. Wie könnten wir da nicht durch den Glauben die Wegnahme der Sünde empfangen? Durch die Errettung unseres Erlösers Jesus Christus konnten Sie und ich die Wegnahme der Sünde ein für allemal durch den Glauben empfangen. Wahrlich, obwohl wir immer sündigen, konnten wir von allen Sünden durch die Errettung befreit werden, die durch die Taufe und das Blut von Jesus Christus vollbracht wurde, als er auf diese Erde kam. Der Herr trug unsere Sünden durch die Taufe, nahm die Sünden der Welt auf sich, ging zum Kreuz, wurde daran genagelt und befreite uns vollständig von der Sünde. Der Herr empfing die Taufe für unsere Sünden, wurde am Kreuz gekreuzigt, nahm das ganze Urteil für unsere Sünden auf sich und stand von den Toten auf, wodurch er uns, die wir an diese Wahrheit glauben, vollständig errettete. Obwohl wir diejenigen sind, die keine andere Wahl haben, als das Urteil für die Sünde zu empfangen, haben Sie und ich durch die Errettung und barmherzige Liebe, die er durch blaues, purpurnes und karmesinrotes Garn gab, Errettung durch den Glauben empfangen. Gott hat Sie und mich von der Sünde errettet. Wir haben Errettung von allen Sünden erhalten, indem wir an ihn glaubten. Der Brandopferaltar zeigt dies. Wenn Sie die Wohnung betreten, könnten Sie denken, dass es dort nur schöne Anblicke geben würde, aber wenn Sie tatsächlich in den Vorhof der Wohnung hineintreten, ist das nicht der Fall. Der viereckige Brandopferaltar aus Bronze vermittelt ein Gefühl der Gefahr, als könnte er jeden Moment Feuer speien. Der Brandopferaltar aus Bronze erwartet den Sünder, und sein Boden ist vollständig mit Blut bedeckt, sodass jeder fühlen kann, dass dort ein Gericht der Sünde stattfand. Da es ein Ort ist, wo Sünder jeden Tag Opfer darbringen, durchdringt der Geruch von brennendem Fleisch und Holz die Luft und greift die Nase an. Unter dem Brandopferaltar floss Blut wie ein Fluss. Wann immer die Israeliten sündigten, brachten sie eine Opfergabe zur Wohnung, legten die Hände darauf, um ihre Sünden zu übertragen, schlachteten ihren Hals, nahmen das Blut und händigten es dem Priester aus. Der Priester strich dann das Blut an die Hörner des Brandopferaltars, goss das übrige Blut auf die Erde, schnitt das Fleisch des Opfers in Stücke, legte es zusammen mit den Nieren und dem Fett auf den Rost und verbrannte es mit Feuer. Blut fließt anfangs rot, aber während es allmählich gerinnt, wird es klebrig wie geronnenes Blut. Tatsächlich werden Sie, wenn Sie die Wohnung betreten, schreckliches Blut sehen. Jedes Mal, wenn die Israeliten Gottes Gebote verletzten, kamen sie dazu, durch den Brandopferaltar zu erkennen, dass ich einer bin, der es verdient, so zu sterben. Das liegt daran, dass Gott einen Bund mit ihnen durch Blut schloss. Wenn ihr das Gesetz haltet, werdet ihr mein Volk und ein Königreich von Priestern sein, aber wenn ihr es nicht zu halten vermögt, so wie diese Opfergabe stirbt, so müsst auch ihr sterben. Dieser Bund wurde mit Blut geschlossen. Daher akzeptierten die Israeliten als unbestreitbare Tatsache, dass sie, wenn sie sündigten und das Gesetz verletzten, Blut vergießen mussten. Tatsächlich mussten nicht nur die Israeliten, sondern alle, die an Gott glauben, das Blut des Opfers für ihre Sünden darbringen. Vor Gott zeigt es, wenn jemand Sünde in seinem Herzen hat, ob klein oder groß, dass er das Urteil für diese Sünde empfangen muss. Obwohl das Gesetz, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, für alle Menschen vor Gott gilt, gab es nicht viele, die an dieses Gesetz von Gottes Gerechtigkeit glaubten. Der Brandopferaltar sagt uns, gemäß dem Gesetz, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, dass Jesus Christus durch das blaue, purpurne und karmesinrote Garn und den gezwirnten Byssus, die am Tor des Vorhofs der Wohnung offenbart wurden, uns von Sünde und Gericht errettete. Da wir immer sündigen und das Gericht für unsere Sünden empfangen müssen, kam er um unseretwillen in menschlichem Fleisch auf diese Erde, empfing die Taufe von Johannes, um alle Sünden der Menschheit in seinem Leib zu tragen, nahm die Sünden der Welt auf sich, wurde gekreuzigt, vergoss sein Blut, ertrug schweres Leiden und Demütigung und wurde geopfert, wodurch er sie und mich von allen Sünden errettete. Nun, da er seinen Leib geopfert hat, um uns zu erretten, konnten wir Errettung von allen Sünden durch den Glauben empfangen. Für diejenigen, die keine andere Wahl haben, als aufgrund der Sünde zu sterben, trug Jesus Christus alle Sünden durch die Taufe, starb am Kreuz und stand von den Toten auf, wodurch er sie von allen Sünden und dem Gericht errettete. Wenn wir diesen Brandopferaltar betrachten, kommen wir dazu, solchen Glauben zu haben. Indem wir sehen, dass am Brandopferaltar immer Opfer dargebracht wurden, kommen wir dazu zu wissen und zu glauben, dass, obwohl wir für die Sünden sterben müssen, die wir jeden Tag begehen, anstelle einer Opfergabe der Herr selbst kam und unsere Errettung vollbrachte. Jesus errettete uns, indem er die Taufe empfing, sein Blut am Kreuz vergoss und von den Toten auferstand. Daher nahm Gott der Vater eine Opfergabe anstelle der Israeliten an, die das Gericht für ihre Sünden empfangen sollten, und nahm alle ihre Sünden weg. Die Sünden der Israeliten wurden durch die Handauflegung auf die Opfergabe übertragen, und dann wurden das Blut, das Fleisch und das Fett, die durch das Töten der Opfergabe erhalten wurden, vor Gott dargebracht, und dadurch wurden die Sünden der Israeliten weggenommen. Durch dieses Opfer wurden unsere Sünden rein abgewaschen. Das war wahrlich Gottes Barmherzigkeit und Gottes Liebe. Gott handelte nicht nur nach dem Gesetz mit uns. Wenn Gott es nach dem Gesetz durchsetzte, dass er ihnen, mir und allen Israeliten gab, wie viele Menschen auf dieser Erde wären imstande zu leben und zu atmen? Wenn Gott allein nach seinem Gesetz mit uns handelte, wären wir nicht imstande, auch nur einen einzigen Tag ordentlich zu leben. Weit davon entfernt, 24 Stunden zu überdauern, würden viele von uns innerhalb von nur wenigen Minuten sterben. Einige könnten innerhalb einer Stunde der 24 Stunden sterben, andere innerhalb von 10 Stunden. Der einzige Unterschied ist der Zeitpunkt, aber letztendlich sind wir alle dazu bestimmt, sowieso auf diese Weise zu sterben. Menschen können nicht für so eine lange, lange Zeit leben wie 60, 70 oder sogar 80 Jahre. Alle Menschen werden bald gerichtet werden. Denken Sie darüber nach, was heute Morgen in Ihrem Leben geschah. Ein Sohn, der bis spät in die Nacht spielte, hat Schwierigkeiten, am Morgen aufzustehen und wälzt sich im Bett hin und her. Seine Mutter versucht ihn aufzuwecken, und es ist, als würde am Morgen ein Kampf ausbrechen. Verärgert über die Weckrufe seiner Mutter schreit der Sohn und macht von Anfang an Aufruhr und sagt, er könne den Klang ihres Weckens nicht ertragen. Die Mutter, irritiert über das Verhalten ihres Sohnes, schreit, schau, was dieser kleine Bengel sagt. Steh schnell auf. Und schlägt seinen Hintern. Am Ende haben sowohl die Mutter als auch der Sohn vor Gott gesündigt, und wegen dieser Sünde müssen sie dem Gericht vor Gott gegenüberstehen und können nicht einmal diesen Tag vollständig leben. Jedoch handelte Gott nicht allein nach seinem gerechten Gesetz mit uns. Anstatt uns nach seinem gerechten Gesetz zu richten, bereitete Gott eine Opfergabe für uns vor, um dieses gerechte Gesetz zu erfüllen. Gott erlaubte, dass die Sünde durch die Handauflegung auf die Opfergabe übertragen wurde, dass das Blut der Opfergabe anstelle unseres Lebens dargebracht wurde und dass das Leben der Opfergabe stattdessen angenommen wurde. So gewährte er den Israeliten und der ganzen Menschheit die Wegnahme der Sünde, rettete uns von allen Sünden und gab uns Leben. Außerdem errettete er die Gläubigen von der Sünde und machte sie zu seinem Volk. Auf diese Weise machte Gott die Israeliten zu Priestern seines Königreichs. Hier bezieht sich die Opfergabe auf Jesus Christus selbst. Jesus Christus wurde eine solche Opfergabe für die Sünden von Ihnen und mir, trug alle Sünden durch die Taufe, vergoss sein Blut am Kreuz und starb, um uns zu erretten, die wir das Gericht für die Sünde empfangen müssen. Gott sandte seinen einzigen Sohn, der nach dem Willen des Vaters in menschlichem Fleisch auf diese Erde kam, um uns von der Sünde zu erretten, die Taufe empfing und eine Opfergabe wurde. Jesus trug durch die Taufe, die er von Johannes empfing, alle Sünden der Menschheit, nahm die Sünden der Welt auf sich, wurde am Kreuz gekreuzigt, vergoss sein Blut als Opfer, starb und stand wieder auf, wodurch er sie und mich vollständig errettete. Wenn wir die Botschaft der Errettung hören, dass Jesus an unserer Statt die Taufe empfing, am Kreuz starb und nach 3 Tagen wieder auferstand, bringt es wahrhaft tiefe Bewegung in die Herzen von Ihnen und mir. Derjenige, der ohne Sünde ist, empfing die Taufe, um an unserer Stelle unsere Sünden auf sich zu nehmen, und als Preis für diese Sünden ertrug er alle Arten von Verfolgung, Demütigung, Schmerz, Leiden und schließlich den Tod, die wir hätten empfangen sollen, und befreite uns so von der Sünde. Wenn Sie nicht an diese Wahrheit glauben, ist das schwer falsch. Wir müssen an die Errettung glauben, die aus blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn gemacht ist. Wenn Jesus die Taufe empfing, um unsere Sünden und das Gericht für unsere Sünden zu tragen, und zu unserem Gunsten geopfert wurde, um sie und mich von der Sünde zu erretten, müssen wir einen Glauben haben, der zu ihm Danke sagt. während wir leicht bewegt werden, wenn wir bloße Liebesgeschichten, Lebensgeschichten oder müßige Erzählungen hören, warum sind unsere Herzen gegenüber Gott so kalt wie Eis? Weil die Gnade des Herrn, der für uns die Taufe empfing und am Kreuz starb, so unermesslich ist, gibt es solche, die wie Tiere versagen, sie zu fühlen und daher dem Herrn nicht danken. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf diese Erde und wurde eine Opfergabe für sie und mich, nahm unsere Sünden durch die Taufe auf seinen Leib, opferte seinen Leib am Kreuz, um geopfert zu werden, wurde auf die Wange geschlagen, seiner Kleider beraubt, ertrug Leiden und Demütigung, wodurch er sie und mich von der Sünde errettete. Dennoch, wenn wir dies hören und immer noch nicht durch den Glauben danken, ist es wahrhaft bedauerlich. Jesus Christus kam auf diese Erde, um sie und mich von Sünde, Gericht, Strafe und Hölle zu erretten. Deshalb errettete er sie und mich. Glauben Sie das? Ja. Durch diesen Glauben sind wir Kinder Gottes geworden. Das ist eine so große Bewegung und eine Gnade, die nicht in Worten ausgedrückt werden kann. Weil Jesus auf diese Erde kam, getauft wurde und geopfert wurde, wurden sie und ich von allen Sünden errettet. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen, Jesaja Kapitel 53, Vers 5. Wir sündigen unser ganzes Leben lang. Um uns, die wir unvermeidlich dem Gericht gegenüberstehen müssen, von Sünde, Gericht, Zerstörung und Fluch zu erretten, verließ der Herr den Thron des Himmels und kam auf diese Erde herab. Er beugte sein Haupt vor Johannes, wurde getauft, nahm die Sünden der Welt auf sich, litt sehr am Kreuz, goss alles Blut aus seinem Herzen aus, starb und stand von den Toten auf. So wurde er eine Opfergabe für uns, und er wurde unser wahrer Gott der Errettung. Denken Sie über diese Tatsache nach und bewahren Sie sie tief in Ihrem Herzen? Während Sie das Wort hören, ist es angemessen, dass Sie in Ihrem Herzen glauben und tief bewegt sind von der Tatsache, dass Jesus Christus wahrhaft in menschlichem Fleisch auf diese Erde kam, getauft wurde, um sein Volk von ihren Sünden zu erretten, am Kreuz starb und wieder auferstand. Wenn wir wahrhaft wissen, dass wir solche waren, die keine andere Wahl hatten, als in die Hölle zu gehen, werden wir tief in unseren Herzen wissen, wie große Bewegung diese Errettung ist und wie dankbar sie ist. Wir wollten an Gott glauben und wollten Gottes Volk werden, aber es gab keinen Weg für uns, dies zu tun. Daher kam er für sie und mich, die wir wahrhaft die Wegnahme der Sünde empfangen wollten, auf diese Erde, wurde getauft, starb am Kreuz und stand nach 3 Tagen wieder auf. Ohne ein solches Opfer von Jesus, wie hätten wir Errettung erlangen können? Es wäre absolut unmöglich gewesen. Ohne seine Taufe und das Blut des Kreuzes, ohne die Errettung aus blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn und gezwirntem Byssus, die in der Wohnung offenbart wurde, wäre Errettung für uns nichts mehr als ein Mitsommernachtstraum. Wenn es nicht das Opfer gewesen wäre, das er ertrug, könnten wir nicht der Sünde entkommen, könnten die Strafe für die Sünde nicht vermeiden und wären in das ewige unauslöschliche Feuer der Hölle eingegangen, um ewige Qual zu erleiden. Aber er wurde für sie und mich wie die Opfergabe des Alten Testaments geopfert und errettete uns. Die geistliche Bedeutung, die im Brandopferaltar offenbart wird. Der Brandopferaltar ist ein Altar mit einer Länge und Breite von 2,25 Metern und einer Höhe von 1,35 Metern, aus Akazienholz gemacht und mit Bronze überzogen. Als die Israeliten die Hände auf die Opfergabe legten, um ihre Sünden zu übertragen, sie töteten und vor Gott darbrachten, legte der Priester das Fleisch auf den Brandopferaltar und verbrannte es zusammen mit dem Fett, und das Blut wurde an die Hörner des Brandopferaltars gestrichen und auf die Erde gegossen. Wann immer wir diesen Brandopferaltar betrachten, sehen wir unsere eigene Gestalt als solche, die in einem Gericht gefangen waren, dem wir nicht entkommen konnten. Und so wie die Opfergabe auf diese Weise stirbt, kommen wir dazu zu erkennen, dass auch wir solche sind, die wegen der Sünde sterben müssen. Außerdem kamen die Menschen des Alten Testaments auch dazu, den Glauben zu haben, dass der Messias in der Zukunft auf diese Erde kommen und für ihre Sünden auf diese Weise gerichtet werden und sterben würde, wodurch er ihre Sünden wegnehmen würde. Der Brandopferaltar zeigt, dass, so wie die Opfergabe die Handauflegung von Sündern oder dem Hohepriester empfing und die Sünden des Volkes auf sich übertragen bekam, Jesus Christus der Erlöser, der als Opfergabe kam, von Johannes, dem Hohepriester der Menschheit, getauft wurde, genau wie die Opfergabe des Alten Testaments, und am Kreuz starb, um sie und mich von allen Sünden zu erretten. Das ist die geistliche Bedeutung, die im Brandopferaltar offenbart wird. Die Errettung aus blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn, die im Neuen Testament erfüllt wurde. Ihr alle, wir dürfen niemals das blaue Garn, purpurne Garn, karmesinrote Garn und gezwirnten Byssus vergessen, die in der Wohnung verwendet wurden. Der gezwirnte Byssus ist das Wort des Alten und Neuen Testaments, das Wort, in dem Gott von alten Zeiten an versprach, persönlich als unser Erlöser zu kommen, und gemäß diesem Versprechen kam Jesus Christus auf diese Erde. Das blaue Garn stellt dar, dass er unsere Sünden durch die Taufe trug, als er auf diese Erde kam. Er wurde getauft, wie versprochen, um uns von Sünde und Gericht zu erretten. Um die Sünden von Ihnen und mir und die Sünden aller Menschen in dieser Welt zu tragen, wurde er von Johannes getauft und nahm die Sünden der Welt ein für allemal auf sich. Das dürfen wir niemals vergessen. Wenn wir vergessen, dass er als Opfergabe kam und die Taufe empfing, um die Sünden von Ihnen und mir zu tragen, gibt es keine Errettung. Während wir in dieser Welt leben, gibt es viele Male, wo wir in Selbstgefälligkeit leben. Es ist das menschliche Herz, das sich nach Herzenslust über uns selbst rühmen möchte, auch wenn wir nicht auf das Prahlen anderer hören können. Es gab einen Moment, als ich begann, über jemand anderen als mich selbst zu rühmen, und das war, als ich Jesus dankbar wurde, weil ich durch blaues, purpurnes und karmesinrotes Garn und gezwirnten Byssus errettet wurde. Ich begann, über Jesus zu rühmen. Ich spreche und rühme darüber, wie Jesus auf diese Erde kam, getauft wurde und unsere Sünden auf sich nahm, um sie wegzunehmen. Deshalb vergesse ich niemals, dass Jesus am Kreuz gekreuzigt werden konnte und dass der Herr uns errettete, und ich rühme es immer und verbreite es, indem ich Gott alle Ehre gebe. Jedoch gibt es viel zu viele Menschen in der Welt, die behaupten, an Jesus zu glauben, aber das Wort predigen, das die Taufe ausschließt, oder die Jesu-Namen benutzen, um über sich selbst zu rühmen. Es gab jemanden, der sagte, er gebe 400.000 Won im Monat für Lebenshaltungskosten aus. Er prahlt damit, als wäre es ein großes Prahlen, und sagt, dass er mit 400.000 Won im Monat für Lebenshaltungskosten lebt und dass, wohin er auch geht, die Heiligen ihm alles geben, sodass er kein Geld mitnehmen muss. Ist das Geld der Heiligen nicht immer noch Geld? Ist das kein Geld, und nur sein Geld ist Geld? Er sagt, dass, wenn die Heiligen ihm Reisekosten und dergleichen geben, wenn er irgendwohin geht, er kein Geld mitnimmt, wenn er irgendwohin geht. Er sagt, Gott, bitte gib mir Reisekosten. Herr, ich glaube, und dann erscheint ein Heiliger und gibt ihm großzügig Geld. Was denken Sie, wenn Sie diejenigen sehen, die sprechen, als wäre dies ein großes Prahlen? Betrachten wir das Wort aus Matthäus Kapitel 3, Vers 13, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dies ist das Wort darüber, als Jesus getauft wurde. Als Jesus von Johannes dem Täufer im Wasser des Jordan getauft wurde und ins Wasser ging und herauskam, öffnete sich die Tür des Himmels und die Stimme Gottes des Vaters wurde gehört, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Zu jener Zeit war Johannes der Täufer sehr überrascht. Johannes der Täufer war zweimal an diesem Jordan überrascht. Er war überrascht, weil Jesus zu ihm kam und von ihm getauft werden wollte. Und er war überrascht, weil nach der Taufe die Tür des Himmels sich öffnete und die Stimme Gottes des Vaters gehört wurde, die sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Was ist der Grund, warum Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde? Hier in Matthäus Kapitel 3, Vers 15 wird der Grund beantwortet. Lassen Sie mich aus Matthäus Kapitel 3, Verse 15 bis 16 lesen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. In Matthäus Kapitel 3, Vers 15 sagt Jesus den Grund, warum er von Johannes getauft wurde, der tauft. Jesus ist der Hohepriester des Himmels und der einzige Sohn Gottes, und er kam auf diese Erde, um uns, sein Volk, von der Sünde zu erretten. Jesus kam auf diese Erde als die Opfergabe, die unsere Sünden trug, das Opfer für unsere Sünden erlitt und den Preis für unsere Sünden bezahlte. Daher wollte Jesus von Johannes getauft werden. Aber warum empfing er die Taufe speziell von Johannes dem Täufer? Weil Johannes der Täufer der Größte unter denen war, die von Frauen geboren wurden, und der Vertreter der Menschheit auf dieser Erde. In Matthäus Kapitel 11, Vers 11 und 12 steht: Unter den von Weibern Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Dieser Johannes der Täufer war Gottes Knecht, der in Maleachi während der alttestamentlichen Zeit prophezeit wurde. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der große und furchtbare, Maleachi Kapitel 4, Vers 5. Johannes der Täufer war der Elia, den Gott zu senden versprach. Warum nannte Gott Johannes den Täufer Elia? Elia war ein Prophet, der, als die Israeliten seiner Zeit Götzen dienten, den Israeliten klar zeigte, wer der wahre Gott war, und sie zu Gott zurückbrachte. Zu jener Zeit gab es einen Gott namens Baal, dem die Israeliten dienten, als wäre er Gott, und Elia zeigte den Israeliten, ob Baal Gott war oder ob Jehova Gott Gott war. Durch Glauben und Opfergaben zeigte er, wer der wahre lebendige Gott war, und so war er ein Prophet, der die Israeliten, die Götzen dienten, vor Gott zurückbrachte. Daher machte Gott, als er das Alte Testament abschloss, das Versprechen, Elia zu senden. Weil alle Menschen, die nach Gottes Bild gemacht waren, auf dem falschen Weg gingen, Götzen zu dienen und Dämonen zu dienen, sagte Gott, er würde seinen Knecht senden, um sie vor Gott zu führen. Derjenige, der kommen sollte, ist Johannes der Täufer. Betrachten wir das Wort in Matthäus Kapitel 11, Verse 13 bis 14, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elias, der kommen soll. Der Elia, der kommen soll, ist Johannes der Täufer. In Vers 12 steht, aber von den Tagen Johannes, des Täufers an bis jetzt wird dem Reiche der Himmel Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es an sich. Und in Vers 11 steht, wahrlich, ich sage euch, unter den von Weibern Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Reiche der Himmel ist größer als er. Daher bedeutet die Tatsache, dass unter denen, die von Frauen geboren sind, kein Größerer aufgestanden ist als Johannes der Täufer, dass Gott Johannes den Täufer als Vertreter der Menschheit einsetzte. Gott ließ Johannes den Täufer 6 Monate vor Jesus auf dieser Erde geboren werden. Und Gott bereitete Johannes den Täufer als den letzten Propheten und Priester des Alten Testaments vor. Daher taufte Johannes der Täufer als Hohepriester der Erde Jesus und übertrug alle Sünden der Menschheit auf ihn. Mit anderen Worten, der Grund, warum Johannes der Täufer taufte, war, das Werk der Übertragung aller Sünden zu tun. Der Grund, warum Jesus Christus von Johannes dem Täufer getauft wurde, war, alle Sünden der Menschheit durch diese Taufe zu übertragen. Daher steht in Matthäus Kapitel 3, Vers 15, lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war. Es war angemessen, weil Jesus alle Sünden durch die Taufe von Johannes dem Täufer empfangen musste, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Auf diese Weise errettete der Herr die Sünder durch diese Methode. Denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle Gerechtigkeit bezieht sich auf gerechtes Werk, und denn also bezieht sich auf die Methode, gerechtes Werk zu vollbringen. Der Messias, der kam, um die Menschheit von allen Sünden zu erretten, unser Erlöser Gott, Jesus Christus, der als Opfergabe kam, musste, um die Sünden von Ihnen, mir und allen Menschen der Menschheit zu tragen, von Johannes dem Täufer getauft werden, der der Vertreter der Menschheit war, der Größte unter denen, die von Frauen geboren wurden, und der letzte Priester des Alten Testaments. Und alle Sünden der Menschheit auf sich nehmen. Nur indem er die Sünden auf seinen Leib nahm, konnte Jesus eine Opfergabe für alle Menschen der Menschheit werden. Weil es auf diese Weise getan werden musste, wird das Wort denn also verwendet. Denn also ist das griechische Wort utos, was am angemessensten auf diese Weise oder auf diese Weise und auf keine andere Weise bedeutet. Das Wort utos bedeutet genau das. Damit Jesus Christus als unser Erlöser kommen und die Sünden von Ihnen und mir und der ganzen Welt auf sich nehmen konnte, musste er absolut von Johannes dem Täufer, dem Vertreter der Menschheit, getauft werden. Nur indem er die Übertragung der Sünden durch diese Methode der Taufe empfing, konnte Jesus Christus das Werk, uns von der Sünde zu erretten, gerecht vollbringen. Deshalb empfing Jesus die Taufe. Als Jesus von Johannes getauft wurde, ist diese Taufe genau wie die Handauflegung im Alten Testament. Es war die Handauflegung, die vor dem Brandopferaltar in alttestamentlichen Zeiten durchgeführt wurde, um Sünden auf die Opfergabe zu übertragen. Jesus Christus kam auf diese Erde und erfüllte durch die Taufe das Versprechen der Handauflegung vom täglichen Opfer, wo ein Sünder die Hände auf den Kopf der Opfergabe legte, um seine Sünden zu übertragen, und vom jährlichen Opfer am Versöhnungstag am 10. Tag des 7. Monats, wo der Hohepriester die Hände auf die Opfergabe legte, um die Sünden der Israeliten ein für allemal zu übertragen. Jesus empfing die Taufe wie bei der Handauflegung im Alten Testament und wusch alle Sünden weg, indem er alle Sünden der Welt auf sich nahm. Und weil er alle Sünden der Menschheit auf sich nahm, wurde er für die Sünden bestraft und opferte sich am Kreuz an unserer Stelle. Daher konnte Jesus Christus unser wahrer Gott der Errettung werden. Wir müssen unser Aussehen wahrhaft anerkennen. Daher müssen wir wirklich anerkennen, dass wir solche sind, die keine andere Wahl haben, als wegen unserer Sünden zu sterben und gerichtet zu werden. Wir müssen das wissen und fühlen. Und wir müssen wissen, dass unser Erlöser Jesus Christus auf diese Erde kam und für uns geopfert wurde, um uns zu erretten, das heißt, durch seinen Dienst, getauft zu werden, am Kreuz zu sterben und von den Toten aufzustehen, um uns zu erretten, wusch er alle unsere Sünden ab und errettete uns vollständig von der Sünde. Und wir müssen glauben, dass Jesus uns das Geschenk der Errettung gegeben hat, dass er die Errettung für uns vollendet hat und dass er uns diese vollendete Errettung geschenkt hat. Jesus erfüllte alle Gerechtigkeit, damit wir Errettung einfach durch Glauben, einfach durch Annahme erlangen konnten. Um uns das wissen zu lassen, wurde das Tor des Vorhofs der Wohnung aus blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn und gezwirntem Byssus gemacht. Das ist auch der Grund, warum Sie, wenn Sie das Tor des Vorhofs der Wohnung öffnen und eintreten, zuerst den Brandopferaltar sehen. Alle Opfer, die am Brandopferaltar dargebracht werden, sind Beispiele der Methode der Errettung, durch die Jesus Christus uns errettet. Die Opfergabe, die am Brandopferaltar geopfert wird, empfängt die Übertragung der Sünden des Sünders durch die Handauflegung, und anstelle dieses Sünders blutet sie aus ihrem Hals, schreit, mäht und stirbt, gießt all ihr Blut aus, und das übrige Fleisch wird verbrannt. Das übrige Blut wurde an die Hörner des Brandopferaltars gestrichen und auf die Erde gesprengt, das war die Methode des Opfers. Alle diese Opfer sind genau die Methode, durch die Jesus Christus der Erlöser von Ihnen und mir wird. Jesus Christus zeigte durch die Opfer, dass er auf diese Erde kommen und uns auf diese Weise erretten würde. Die Opfergabe, die am Brandopferaltar dargebracht wird, muss die Handauflegung empfangen. Daher spricht die Wohnung vom Evangelium aus Wasser und Geist. Jesus Christus kam auf diese Erde und empfing die Taufe in seinem Leib, um die Sünden unserer Menschheit zu tragen. Die Taufe ist das Zeichen der Errettung, das er empfing, um eine Opfergabe für alle Sünder in dieser Welt vor Gott dem Vater zu werden. Nun kommen wir dazu, durch diese Wohnung sicheren Glauben zu haben. So wie die Opfergabe die Handauflegung empfing und die Sünden der Israeliten auf sich nahm, und weil sie die Sünden dieser Person trug, musste sie an ihrer Stelle geopfert werden, so kam Jesus Christus auf diese Erde, um die Sünden von Ihnen und mir zu tragen und eine Opfergabe für die Sünden von Ihnen und mir zu werden. Indem er eine Opfergabe wurde, rettete er sie und mich von allen Sünden und allem Gericht, und wir sind dazu gekommen, an diese Errettung der Liebe richtig zu glauben. Durch den Glauben kommen wir dazu, Gott für diese Errettung der Liebe, die er uns gegeben hat, zu danken und sie ihm zu vergelten. Egal wie viel Wissen man über die Wohnung haben mag, es ist nutzlos, wenn man nicht glaubt. Daher müssen wir wissen und glauben, wie wichtig die Taufe ist, die Jesus Christus empfing. Die Wohnung hat drei Tore, die alle in der Reihenfolge von blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn und gezwirntem Byssus gewebt wurden. Menschen stellen das Tor des Vorhofs der Wohnung anders dar, weil sie diese Wahrheit nicht kennen, aber gemäß Gottes Wort genau musste das 9 Meter breite Tor der Wohnung so gemacht werden, dass jedes der vier Garne jeweils 2,25 Meter einnahm. Auch in der Reihenfolge muss das blaue Garn zuerst gestickt werden, dann das purpurne Garn, karmesinrote Garn und gezwirnte Byssus in dieser Reihenfolge. Nur wenn es auf diese Weise gemacht wird, kann es ein ordnungsgemäß gemachtes Tor der Wohnung genannt werden. Das liegt daran, dass dies das genaue Tor der Wohnung ist, das Gott in alttestamentlichen Zeiten zu machen befahl. Wenn wir heute Bilder des Tors des Vorhofs der Wohnung betrachten, können wir sehen, dass es völlig von roter Farbe beherrscht wird. Das karmesinrote Garn nimmt etwa 4/5 davon ein, der Rest wird von weißem Garn eingenommen, und das blaue Garn wird kaum sichtbar gemacht, sodass das Tor der Wohnung völlig rot erscheint. Machte Gott das Tor des Vorhofs der Wohnung, das Tor des Heiligtums und das Tor des Allerheiligsten mit blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn und gezwirntem Byssus ohne Grund? Es gab einen Grund, warum es auf diese Weise gemacht werden musste. Obwohl er als Erlöser der Menschheit in menschlichem Fleisch auf diese Erde kam und durch den Leib der Jungfrau Maria geboren wurde, wäre Jesus Christus nicht der wahre Erlöser von Ihnen und mir geworden, wenn er nicht getauft worden wäre, um die Sünden von Ihnen und mir auf sich zu nehmen. Auch wenn er nicht getauft worden wäre, hätte er nicht zum Kreuz gehen können, um für uns genagelt zu werden und zu sterben. Daher musste das blaue Garn zuerst gestickt werden, und seine Bedeutung war auch gewichtig. An wen sollen wir glauben? Wir müssen an Jesus Christus glauben, der uns von der Sünde errettete. Wir können wahrhaft wiedergeboren werden, wenn wir an die Errettung glauben, die Jesus Christus, der Sohn Gottes, der unser Erlöser wird, uns gegeben hat. Wenn wir an den Sohn Gottes als unseren Gott der Errettung glauben, wenn wir an die Wahrheit glauben, dass er auf diese Erde kam und die Taufe für sie und mich empfing, um die Sünden von ihnen und mir ein für allemal zu tragen und am Kreuz gerichtet wurde, erlangen wir wahre Errettung. Weil Jesus Christus die Sünden von ihnen und mir nur durch die Taufe tragen konnte, musste er die Sünden genau auf diese Weise tragen und konnte zum Kreuz gehen, um sein Blut zu vergießen und für uns zu sterben. Daher dürfen wir diese Wahrheit niemals ignorieren. Egal wie sehr er der Sohn Gottes ist und egal wie sehr er als unser Erlöser auf diese Erde kam, wenn er nicht getauft worden wäre, um unsere Sünden zu tragen, könnte die Errettung von Ihnen und mir in dieser Welt nicht gefunden werden. Nehmen wir an, Sie sind eine Person, die eine beträchtliche Schuld hat. Aber jemand sagt zu Ihnen: Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde sie für Sie zurückzahlen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde es für Sie lösen. Nehmen wir an, es gibt eine Person, die jedes Mal, wenn Sie sich treffen, weiterhin sagt: Machen Sie sich keine Sorgen, ich sage Ihnen, ich werde es für Sie lösen, und sie schimpft und fragt, warum Sie nicht glauben können. In Wirklichkeit sagt er jeden Tag zu Ihnen: Ich habe alles zurückgezahlt. Glauben Sie nur, aber wenn er es nicht tatsächlich zurückgezahlt hat, könnten Sie, egal wie sehr Sie glauben, von dieser Schuld befreit werden? Nein. Egal wie selbstbewusst diese Person sagt, wenn sie an mich glauben, ist diese Schuld alles gelöst, wenn die Schuld nicht tatsächlich bezahlt wurde, ist die Schuld immer noch unversehrt da, und diese Person betrügt mich nur. Wenn Sie sogar fragen, wie genau haben Sie sie zurückgezahlt? Sagt er: Warum sind Sie so zweifelnd? Glauben Sie einfach bedingungslos. Ich sagte Ihnen, ich habe Ihre ganze Schuld zurückgezahlt. Sie müssen nur glauben, aber Sie zweifeln, das ist nicht richtig. Nehmen wir an, Sie glauben ihm vollständig. Egal wie sehr Sie dieser Person glaubten, wenn diese Person ihre Schuld nicht tatsächlich zurückgezahlt hat, werden seine Worte zu Lügen. Das ist der Glaube der heutigen Christen. Jesus vergoss sein kostbares Blut, um sie von der Sünde zu erretten. Er nahm das Gericht für alle Sünden auf sich. So errettete er sie. So sprechen sie. Und wenn viele Pastoren auf diese Weise zu ihren Gemeindeglieder predigen, wenn jemand unter der Gemeinde sagt, aber ich habe immer noch Sünde, sagen sie, das liegt daran, dass ihnen der Glaube fehlt. Glauben Sie, Ihr Nichtglauben ist Sünde. Ich weiß nicht, warum ich nicht glauben kann. Ich glaube, aber ich weiß nicht, warum ich Sünde habe. Ich habe wirklich geglaubt. Ihr Glaube ist unzureichend. Glauben Sie mehr. Gehen Sie auf den Berg und glauben Sie, während Sie fasten und beten. Glauben Sie, während Sie sich selbst hungern lassen. Kann ich nicht einfach glauben, während ich esse? Nein. Glauben Sie, während Sie sich selbst hungern lassen. Ihr alle, was ist falsch, wenn Sie ihnen sagen, Sie sollen glauben, ohne Ihre Sünden zu lösen, Sie tadeln, weil Sie nicht glauben, Sie versuchen zu glauben, aber nicht gut glauben können, und selbst wenn Sie wirklich geglaubt haben, Ihre Sünden nicht gelöst sind? Weil Sie nicht wissen, dass Jesus Christus getauft wurde, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, haben Sie keinen Glauben. Weil sie an etwas Vergebliches geglaubt haben, können ihre Sünden, egal wie sehr sie glauben, nicht gelöst werden. Kommt Glaube, wenn sie bedingungslos glauben, ohne jede Bestätigung, dass es gelöst wurde? Das tut er nicht. Wenn sie wissen und glauben, wie es wirklich gelöst wurde und was er gelöst hat, kommt vollständiger Glaube ein für allemal. Obwohl ich an dir zweifle, ist das, was du bereits gelöst hast, so gewiss. Egal wie sehr ich versuche, nicht zu glauben, diese Errettung ist so gewiss, dass ich keine andere Wahl habe, als zu glauben. Danke, dass du mein Problem gelöst hast. Obwohl sie anfangs zweifeln mögen, ist der Beweis, dass er mich errettete, so gewiss, dass sie nicht länger zweifeln können. Jesus zeigte uns klar die Quittung aus Wasser, Blut und dem Geist, die das Zeichen der Errettung und der Beweis ist, dass er uns errettete. Ich habe so für sie bezahlt. Nur wenn wir diese Quittung sehen, die zeigt, dass er alle unsere Schulden bezahlt hat, kommt wahrer Glaube endlich. Während sie behaupten, an Gott zu glauben, während sie sagen, dass Jesus Christus, der Gott ist, unser Erlöser ist, während sie behaupten, an den Erlöser zu glauben, können sie nicht glauben, weil es keine Bestätigung gibt, wie er sie errettete, und keine Quittung, die zeigt, wie ihre Sünden bezahlt und weggenommen wurden. Diejenigen, die glauben, ohne die Quittung zu sehen, mögen guten Glauben zu haben scheinen, aber tatsächlich ist das blinder Glaube. Es ist fanatischer Glaube. Betrachten wir, ob Sie vielleicht fanatischen Glauben für guten Glauben halten? Ihr alle, halten Sie es für gut, wenn ein Pastor mit fanatischem Glauben anderen einen fanatischen Glauben aufzwingt? Glaubt. Empfangt Feuer. Feuer. Feuer, Feuer, Geist wie Feuer. Erfülle uns mit Feuer, Feuer. Ich glaube, der Herr wird euch Segnungen geben. Ich glaube, er wird euch reich machen. Ich glaube, er wird Segnungen schenken. Ich glaube, er wird eure Krankheiten heilen, wenn sie solch ein Spektakel veranstalten, dröhnen die Ohren der Zuhörer und ihre Herzen beginnen zu klopfen. Mit bester Tontechnik verstärkt, hallt es donnernd, Feuer, Feuer, Feuer. Und die Herzen der Zuhörer pochen bei diesem gewaltigen Klang. Dann, von Gefühlen mitgerissen, als käme ein starker Glaube, schreien sie verzweifelt, bitte komm über uns. In diesem Moment sagt der Pastor, lasst uns beten, ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt reichlich auf uns kommen wird, und er peitscht die Gefühle des Publikums auf. Kurz darauf beginnt die Lobpreisband zu spielen, die Menschen heben die Hände, geraten wie von einem plötzlichen Regenschauer erfasst in Ekstase, ihre Gefühle erreichen einen Höhepunkt. Zu solchen Zeiten sagt er, lasst uns Opfergaben bringen, und besonders morgen früh will Gott besondere Opfer empfangen. Bringen wir besondere Opfer vor Gott. Dann leeren die Menschen in ihrem Gefühlsrausch unbewusst alles Geld, das sie haben oder nicht haben. Falsche Pastoren bereiten breite Kanzeln vor, wo selbst große Geldhaufen niemals Platzmangel verursachen, und stellen Dutzende von Opferbeuteln davor. Wenn die Band spielt und die Herzen der Menschen erregt sind, schicken sie Opferhelfer durch die Reihen. Falsche Pastoren nutzen Lügen, dass großes Geben große Segnungen bringe und Methoden, die die Gefühle aufwühlen, um die Leute zum Weinen und Spenden zu bringen. Dadurch verlieren die Menschen Vernunft und Wahrnehmung und geben in ihrer Überwältigung unbewusst Geld. Dies gründet sich weder auf Gottes Wort noch ist es Predigt, sondern fanatisches und blindes Verhalten, das Betrügereien gleicht. So peitschen Pastoren mit fanatischem Glauben die Gefühle der Menschen heftig auf, um andere Zwecke zu erreichen. Wenn wir wissen, dass der Herr die Taufe empfing, um unsere Sünden zu tragen, und an diesen Jesus Christus als unseren Erlöser glauben, sind wir ziemlich ruhig, außer dass wir innerlich bewegt sind. Das eine, was uns bewegt, ist, dass Jesus unsere Sünden durch die Taufe für sie und mich trug und ans Kreuz genagelt wurde und starb. Wenn wir daran denken, dass Jesus, der Gott ist, unsere Sünden durch die Taufe trug und als Preis für diese Sünden starb, sind wir wirklich dankbar und voller Freude. Wir empfangen tiefere Bewegung als jedes Liebesgeständnis, das die Herzenseiten berührt, mehr als jedes kostbare Diamantgeschenk der Welt. Jedoch hält diese Bewegung auch nicht sehr lange an. Während wir eine Zeit lang von Emotionen überwältigt sein können, werden wir, wenn wir täglich sündigen und wahrhaft beschämt vor ihm werden, verlegen und verbergen unsere Gesichter. Jesus empfing das Gericht und starb am Kreuz für solche Menschen wie uns, warum sündige ich also jeden Tag? So werden wir zu beschämt, um bewegt zu sein, und werden viel mehr zu verlegen, um vor Gott zu kommen. Daher lehrte Gott uns über den Brandopferaltar. Die Opfergabe, die gemäß dem Opfergesetz an diesem Brandopferaltar dargebracht wurde, war Jesus Christus, unser Erlöser. Daher zeigte der Brandopferaltar, dass Jesus auf diese Erde kommen und uns tatsächlich durch blaues, purpurnes und karmesinrotes Garn und gezwirnten Byssus erretten würde. Gott wollte, dass wir den Brandopferaltar sehen und Errettung durch den Glauben daran empfangen. Glauben Sie? Ja. Was sollen wir in diesem Zeitalter tun? Es gibt wirklich viele Dinge, die wir in diesem Zeitalter tun müssen. Weil es viele gibt, die Jesus nachfolgen, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen und zu glauben, das in der Wohnung offenbart ist. Es gibt viele Dinge, die wir tun müssen, um ihnen diese Wahrheit bekannt zu machen. Wir müssen die Wahrheit zu denen in der ganzen Welt verbreiten, die die Wahrheit von blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn und gezwirntem Byssus nicht kennen, damit sie Errettung von dem Feuergericht der Hölle empfangen mögen, in die sie gehen müssen. Daher müssen wir Bücher machen, um sie in die ganze Welt zu senden, und es gibt so viele Dinge zu tun, von der Überarbeitung und Bearbeitung der Bücher bis zum Verdienen von Geld für das Drucken und Senden in jedes Land. Wenn Sie also schauen, wie die Heiligen und Diener leben, wissen Sie nicht, wie beschäftigt sie sind. Evangelist Ahn, der mit mir zusammenarbeitet, arbeitet auch ohne einen Moment der Ruhe. Alle Glieder und Arbeiter von Gottes Kirche werden sehr müde im Leib, weil sie so beschäftigt leben. Marathonläufer sagen, dass sie, wenn sie 42,195 Kilometer laufen, an einem bestimmten Punkt so erschöpft sind, dass sie nicht mehr wissen, ob sie noch laufen oder etwas anderes tun. Ich denke, wir haben diesen Punkt erreicht, während wir für das Evangelium laufen. Für das Evangelium zu leben ist wie ein Marathonläufer, der eine lange Strecke ohne Halt zur Ziellinie läuft. Da das Rennen des Evangeliums zu dem Tag weitergeht, an dem wir in Gottes Königreich gehen, leben alle mit solcher Schwierigkeit. Jedoch, weil der Herr in uns ist, weil wir das Evangelium aus Wasser und Geist haben, weil wir Glauben haben, der glaubt, dass der Herr uns mit blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn und gezwirntem Byssus errettete, weil wir an solche klare Wahrheit glauben, gewinnen wir neue Kraft. Weil er uns das Geschenk der Errettung gab, haben Sie und ich das Geschenk der Errettung empfangen. Daher fühlen sich die Mühen des Fleisches nicht groß genug an, um uns zu beunruhigen. Vielmehr, je schwieriger es wird, desto mehr neue Kraft gewinnen die Gerechten. Wir danken dem Herrn wirklich. Wir fühlen geistlich, in unseren Herzen, in unseren Gedanken und tatsächlich in unseren Umständen den neuen Trost, den der Herr uns gibt, und sein bei uns sein. Weil wir fühlen, dass er uns hilft, uns hält und bei uns ist, werden wir noch dankbarer. Wir können alle Dinge durch ihn tun, der uns Kraft gibt. Daher machen wir täglich Glaubensbekenntnisse, dass wir, wenn der Herr uns nicht Kraft gibt, niemals etwas tun können. Jesus Christus wurde nicht nur für uns getauft, sondern wurde auch für uns gekreuzigt, wurde geopfert, starb und stand von den Toten auf, um unser wahrer Erlöser zu werden. Wann immer wir den Brandopferaltar sehen, werden wir daran erinnert. Der Brandopferaltar wurde aus Akazienholz gemacht und innen und außen mit dickem Bronze bedeckt. Die Höhe beträgt etwa 1,35 Meter und etwa am mittleren Punkt, um 67,5 cm, wurde ein Bronzerost aufgehängt. So legten sie Fleisch darauf und verbrannten es. Wann immer wir den Brandopferaltar sehen, müssen wir das Aussehen von ihnen und mir sehen. Auch müssen wir sehen, dass Jesus Christus in seinem Fleisch getauft wurde, um unsere Sünden zu tragen, und das Gericht für unsere Sünden empfing, indem er sein Blut am Kreuz vergoss. Sie und ich waren wirklich solche, die keine andere Wahl hatten, als vor Gott wegen Sünde und Gericht zu sterben. Sie und ich waren solche, die keine andere Wahl hatten, als wegen Sünde und Gericht zu sterben und ewigen Fluch zu empfangen. Jedoch haben wir, wie die Opfergabe des Alten Testaments, Errettung durch Jesus Christus empfangen, der als ewiges Sühnungsopfer für uns auf diese Erde kam, getauft wurde und für uns starb. Während die Opfergabe hübsch und niedlich wäre, wenn sie lebt, wie elend wäre sie, wenn sie die Handauflegung empfängt, die Übertragung der Sünden empfängt, ihre Kehle durchgeschnitten bekommt, Blut vergießt und stirbt? Dass wir, die es verdienten, so elend zu sterben, dem Gericht entkommen sind, ist wahrlich ein gewaltiger Segen. Ein solcher Segen war möglich, weil der Herr uns das Geschenk der Errettung gab. Wie in blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn und gezwirntem Byssus offenbart, kam Jesus Christus im Fleisch auf diese Erde und errettete sie und mich mit der Taufe und dem Blut des Kreuzes, indem er uns das wahre Geschenk der Errettung gab. Gott hat Ihnen und mir das Geschenk der Errettung gegeben, glauben Sie es mit Ihrem Herzen? Glauben Sie das Geschenk der Errettung, die Liebe Jesu? Ja. Wir müssen wirklich solchen Glauben haben. Wenn wir auch den Brandopferaltar sehen, sollten wir wissen, Jesus Christus errettete mich so. Er wurde so geopfert, um mir das Geschenk der Errettung zu geben. So wie die Opfergabe die Handauflegung empfängt, so wie die Opfergabe Blut vergießt und stirbt, ertrug er solches Leiden, um uns Errettung zu geben. Er errettete uns von der Sünde, und wir müssen mit unseren Herzen vor Gott glauben und mit unseren Herzen danken. Gott will, dass wir durch den Glauben das Geschenk der Errettung und Liebe empfangen, das Gott uns gegeben hat. Er will, dass wir mit unseren Herzen die Errettung der Taufe und des Blutes des Kreuzes glauben, die Jesus vollbrachte, indem er mit Wasser und Blut kam. Ich hoffe, Sie werden wahrlich das Geschenk der Errettung mit Ihrem Herzen empfangen, indem Sie die Liebe des Herrn mit Ihrem Herzen glauben. Empfangen Sie es mit Ihrem Herzen? Ja. Wer würde für Sie auf diese Weise geopfert werden? Ich habe einen Traktat gesehen, der sagte, wer würde für Sie sterben? Wen haben Sie heute getroffen und von wem Trost empfangen? Jesus Christus wurde für Sie geopfert. Tröstet das nicht Ihr Herz? Wirklich, wer würde an Ihrer Stelle getauft werden, um Ihre Sünden auf sich zu nehmen, um Ihre Sünden wegzunehmen und am Kreuz für Sie zu sterben? Wer würde alles Blut in seinem Körper vergießen und sterben, um seine Liebe zu zeigen? Wer würde solches Opfer für mich ertragen? Ihre Verwandten? Ihre Kinder? Ihre Eltern? Nein. Gott, der sie schuf, dieser Gott kam auf diese Erde, indem er menschliches Fleisch trug, um sie von der Sünde zu erretten, wurde getauft, um ihre Sünden zu tragen, wurde ans Kreuz genagelt und vergoss sein Blut, um das Gericht für ihre Sünden zu empfangen, wurde ihr wahrer Erlöser, stand wieder von den Toten auf und lebt heute noch, indem er ihnen Errettung und Liebe als Geschenk gibt. Wollen Sie wahrlich diese Errettung der Liebe mit Ihrem Herzen empfangen? Ja. Ihr alle, glauben Sie wahrlich mit Ihrem Herzen? Ja. Alle, die glauben, werden ihn empfangen, und alle, die ihn empfangen, werden Errettung erlangen. Ihn zu empfangen bedeutet, die Errettung und Liebe anzunehmen, die er für uns gab. Durch das Glauben mit unseren Herzen an diese Liebe, diese Errettung, dieses Abwaschen der Sünden, dieses Tragen der Sünden, dieses Gericht für die Sünden erlangen wir Errettung. Das ist der Glaube, der das Geschenk der Errettung empfängt. All diese Dinge über die Wohnung stellen Jesus Christus dar. Gott verlangt kein Opfer von uns. Gott sagt uns einfach, mit unseren Herzen das Geschenk der Errettung zu glauben, das er uns gegeben hat. Ich kam auf diese Erde, um ihnen das Geschenk der Errettung zu geben, empfing die Handauflegung wie die Opfergabe des Alten Testaments und empfing die Übertragung der Sünden, und wie diese Opfergabe empfing ich elend das Gericht für die Sünden für sie. Ich errettete sie auf diese Weise. Die Wohnung sagt uns das. Egal wie sehr Gott uns auf diese Weise errettet hat, egal wie sehr er uns geliebt hat, egal wie sehr er uns das Geschenk der Errettung gegeben hat, es ist nutzlos, wenn wir nicht glauben. So wie Salz in den Topf getan werden muss, wenn der Deckel geöffnet ist, um das Essen salzig zu machen, ist auch die Errettung für Sie und mich nutzlos, wenn wir nicht mit unseren Herzen glauben. Wenn wir nicht mit unseren Herzen für das Evangelium aus Wasser und Geist danken und es nicht mit unseren Herzen annehmen, wird Jesu Opfer wertlos. Nur wenn wir wissen, welches Opfer und welche Liebe Jesus, unser Erlöser, der Gott ist, uns gegeben hat und es mit unseren Herzen annehmen und danken, wird die Errettung ihre. Wenn sie es nicht mit ihrem Herzen annehmen, sondern es nur mit ihrem Kopf verstehen, ist es nutzlos. Egal wie kräftig die Suppe kocht, wenn sie nur denken, ich sollte Salz hineintun, aber es nicht tatsächlich hineintun, kann die Suppe nicht salzig werden. Sie sind nur dann errettet, wenn sie mit ihrem Herzen annehmen und glauben, dass der Herr, wie die Opfergabe, die am Brandopferaltar geopfert wurde, getauft und für sie und mich geopfert wurde, wodurch er sie von der Sünde errettete. Wenn er ihnen das Geschenk der Errettung gibt, empfangen sie es bitte mit Dankbarkeit. Wenn der Herr sagt, er hat uns vollständig errettet, dann ist es richtig für uns, auf diese Weise zu glauben. Ihr alle, hat Gottes Herz, das sie liebt, sie so wahllos und sorglos geliebt? Das war nicht so. Die Liebe des Herrn war vollkommene Liebe. Der Herr errettete sie und mich vollkommen und fehlerfrei. Er trug vollkommen alle Sünden durch die Taufe für sie und mich und starb vollkommen am Kreuz für uns, sodass wir keinen Zweifel an dieser Liebe haben können. Er hat uns so vollkommen errettet und uns das Geschenk der Errettung gegeben. Wir müssen das Geschenk der Errettung annehmen, das Gott uns gegeben hat. Nehmen wir an, ich habe gerade ein sehr kostbares Taschentuch aus Gold in meiner Hand. Wenn ich es Ihnen als Geschenk zuwerfe, würden Sie unbewusst Ihren Arm ausstrecken und versuchen, das goldene Taschentuch zu fangen. Nicht wahr? Wie einfach und leicht ist es, dass, wenn Sie nur Ihre Hand ausstrecken und es in Ihre Hand fangen, dieses teure goldene Taschentuch Ihres wird? Wenn Sie nur Ihr Herz öffnen und alle Sünden dieses Herzens durch die Taufe auf Jesus übertragen, können Sie leicht die Wegnahme der Sünde empfangen und Ihr leeres Herz mit Wahrheit füllen. Der Herr sagte, er gibt die Errettung als kostenloses Geschenk auf diese Weise. Errettung ist etwas, wofür Sie nur Ihre Hand ausstrecken und zugreifen müssen. Wenn wir Errettung als Geschenk empfangen haben, müssen wir nicht einmal einen Pfennig bezahlen. Und wenn wir es von einem empfangen haben, der Freude am Geben hat, ist die Person, die es mit Dankbarkeit empfängt, gesegnet. Derjenige, der Gottes Liebe freudig annimmt, ist mit seiner Liebe bekleidet, und eine solche Person ist diejenige, die den Geber liebt. Weil es das Herz dessen erfreut, der gibt. Ein Geschenk anzunehmen, ist das Richtige. Wenn Sie das Geschenk der Errettung annehmen, das Gott Ihnen gegeben hat, wird das wahre Geschenk der Errettung Ihres. Wenn Sie es nicht mit Ihrem Herzen annehmen, wird das Geschenk der Errettung nicht Ihres werden, egal wie sehr Sie sich bemühen. Ich habe auch dieses Geschenk der Errettung angenommen. Der Herr empfing die Taufe so für mich. Indem er die Taufe so empfing, empfing er das Gericht für alle Sünden. Des Herrn Empfangen der Taufe war letztendlich für mich. Vielen Dank. Ich glaubte so. Daher habe ich jetzt keine Sünde. Ich habe die Wegnahme der Sünde vollkommen empfangen. Wenn Sie auch die Wegnahme der Sünde empfangen und errettet werden wollen, nehmen Sie es jetzt an. Ich denke immer an dieses Geschenk der Errettung, das ich empfangen habe. Selbst in diesem Moment, wenn ich noch einmal darüber nachdenke, werde ich wissen, dass es nichts anderes gibt, was ich tun kann, als für die Errettung zu danken, die der Herr mir gegeben hat. Weil diese Errettung der Liebe in meinem Herzen ist, kann ich sie niemals vergessen. Als ich zum ersten Mal das Evangelium aus Wasser und Geist annahm und glaubte, dass die Wahrheit ist, die in blauem, purpurnem und karmesinrotem Garn und gezwirntem Byssus offenbart ist, und die Wegnahme der Sünde empfing, war ich wirklich dankbar. Aber selbst jetzt, nachdem mehrere Jahre vergangen sind, habe ich immer noch das gleiche dankbare Herz und fühle jeden Tag Neuheit. Jesus kam auf diese Erde, um mich zu erretten, wurde getauft, um meine Sünden zu tragen, und starb am Kreuz, um das Gericht für meine Sünden zu empfangen. Als ich wusste, dass es für mich war, nahm ich es sofort an und machte es zu meinem. Ich erkenne immer, dass dies das Beste war, was ich getan habe, während ich in dieser Welt lebte, und die weiseste und klügste Handlung war. Daher glaube ich, dass der Herr mich wahrhaft liebt und sich um mich kümmert, und ich bekenne, dass ich glaube, er tat es, weil er mich liebt. Herr, ich danke dir. So wie du mich geliebt hast, liebe ich auch dich. Ein solches Bekenntnis zu machen ist große Freude für diejenigen, die wiedergeboren sind. Die Liebe des Herrn ändert sich niemals. So wie seine Liebe zu uns ewig unveränderlich ist, kann auch unsere Liebe zu ihm niemals vergehen. Manchmal, wenn wir krank sind und kämpfen, kann es passieren, dass unsere Herzen auf Abwege geraten, wir diese Liebe vergessen und in uns der Gedanke aufkommt, den Herrn verraten zu wollen. Aber selbst wenn wir so starke Kopfschmerzen und Schmerzen haben, dass unsere Gedanken verwirrt sind und wir nur noch an den Schmerz denken können, hält Gott uns mit seinem beständigen Herzen fest, sodass wir die Liebe des Herrn in unserem Herzen nicht vergessen können. Gott liebt uns für immer. Das Kommen des Herrn als Geschöpf für uns war, weil er uns sogar bis zum Punkt liebte, für uns zu sterben. Glauben Sie jetzt an diese Liebe, mit der Gott Sie liebt. Und nehmen Sie sie an. Ihr Lieben, glauben Sie? Wir danken, dass der Herr uns mit solcher Liebe von der Sünde errettete.